Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Hm.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Also ich finde, das Cover geht gar nicht.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Die Empfehlung.
Der Gewinge.
Ich weiß gar nicht, was das ist, Roman.
Die Bücherwelt.
Muskel.
Und.
Dystrophie.
Die Literatur.
Gequirlter Unsinn.
Fachbuch Belletristik.
Broadchurch.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Alles über Lulu.
Preisspanne.
Oder einen Erfurt Zauberbecher.
Und auch.
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen.
Bei uns im Studio ist Katja.
Hallo.
Willkommen, Katja.
Hallo, Rainer.
Wir machen zum ersten Mal zusammen eine Sendung.
Ja.
Schön.
Mhm.
Ich freue mich.
Na, ich mich auch.
Und ich bin natürlich auch ganz gespannt darauf, welches Buch du uns heute mitgebracht hast. Und ob du es uns empfehlen kannst.
Also ich würde schon immer nur Bücher empfehlen, die ich toll finde. Weil ich muss nicht über irgendwas herziehen, was doof ist. Und das ist einfach Zeitverschwendung. Dann nutzen wir die lieber für gute Buchtipps, meiner Meinung nach.
Ja, okay.
Ja.
Dann fangen wir einfach mal mit dem Titel an und mit dem Autor. Und dann stelle ich die dummen Fragen, die mir dazu einfallen.
Na, perfekt. So machen wir das. Genau, also ich habe heute mitgebracht von Arno Frank, Ginsterborg, erschienen bei Klett-Cotta Ende letzten Jahres.
Also ganz jung.
Ziemlich jung, genau, ja. Ich habe das eine Weile vor mir hergeschoben, dieses Buch zu lesen, weil ich wusste, es ist erstmal ziemlich dick. Ja, ich wusste, dass ich dafür Muße brauche und irgendwie einen freien Kopf und habe mir das auf Anfang diesen Jahres geschoben. Und
ist das eine Musezeit, Januar?
Ja, das ist für mich eine totale Musezeit. Genau, da habe ich ganz viel Zeit zu
lesen.
Schön,
wenn man sowas hat.
Ja, genau. Und das war auch genau richtig, weil das Buch hat mich komplett in Beschlag genommen, im guten Sinne. Das ist wirklich was, wofür man Zeit braucht und das auch wirklich nicht so wegliest. Solche Bücher gibt es ja auch.
Ja.
Das ist auch alles völlig okay. Aber bei dem... Es las sich toll, das muss ich gleich sagen, also es ist überhaupt nicht anstrengend, aber das ist einfach so viel, was mir da zusätzlich noch an Gedanken dazu kam oder von persönlichen Dingen, die mich da beschäftigt haben, das ist nicht so einfach mal.
Also hat das bei dir so eine innere Seite zum Schwingen gebracht?
Ja, sehr.
Auch eigene Familiengeschichte
auch, genau,
oder sowas?
Das ist ja, fand ich auch interessant, weil ich sag mal kurz, worum es geht. Es geht, also Ginsterborg ist eine fiktive Kleinstadt, also es gibt da Straßenbahn, so klein kann die nicht sein, auf jeden Fall eine Stadt in Deutschland und die wird in drei Zeiten beleuchtet, 1935, 1940 und 1945. Das Buch besteht also aus drei Teilen, in denen wir auf diese Stadt schauen und auf deren Einwohner, die kennenlernen und miterleben, wie es denen so geht im Nazi-Deutschland. Und das ist sehr berührend und wirft natürlich zwangsläufig die Frage auf, wie wäre es mir gegangen oder meiner Familie und wie ist es meiner Familie gegangen in der Zeit. Ja, das sind ja auch drei verschiedene, ja, völlig verschiedene Zeiten eigentlich auch, die zwar in einem Regime stattfanden oder ein Regime in dieser Zeit stark war, aber verschiedene Dinge in den Menschen ausgelöst haben.
Ist das so ein Buch über ein Alltagsleben im Dritten Reich?
Ja, genau. Und das macht es so interessant. Also es ist kein Kriegsbuch, es ist jetzt, geht nicht um den Krieg. Das kommt zwar auch in einigen Szenen vor, aber es geht wirklich darum, wie die Leute in dieser Stadt miteinander klarkommen, was die, ja, wie die sich auch verändern, obwohl sie vielleicht ganz anders ticken.
Und das wird deutlich, Veränderung?
Ja, das wird sehr deutlich. Und das ist das Bemerkenswerte, weil man vorher, also es gibt keinen, der besonders, gut, böse, es gibt kein Schwarz-Weiß. Also ich kann wirklich jeden auch noch so unsympathischen Menschen oder Protagonisten in diesem Buch verstehen. Also man kann das alles wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Und ja, das ist natürlich mit diesen 5-Jahres-Abschnitten ist das natürlich auch die Veränderung darzustellen vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man das kontinuierlich
ablaufen. Ich fand die Idee super, ja. Und das war auch spannend, ja. Also man hat dann, ich habe schon 35 dann gedacht, na, mal gucken, wie das dann 1940, also mitten im Krieg oder zu Beginn des Krieges, was da passiert. Und natürlich 45, ja, das schwingt natürlich beim Lesen immer mit. Und zeitgleich wird klar, dass die Leute, um die es geht und die es ja auch, ja, deren Geschichten es ja irgendwie auch gab, natürlich 35 nicht wussten, dass 45 der Krieg zu Ende ist oder dass es 45 einen Krieg geben würde. Also natürlich. Die haben ja gedacht, jetzt geht's los und war ja noch relativ am Anfang dieser, ja, Diktatur, die es ja für viele gar nicht war. Also das haben ja auch einige der Protagonisten gar nicht so gesehen. Denen ging es ja Bombe, also zumindest richtig gut. Da gab es auch viele Profiteure, manche, die das versucht haben auszublenden. Ja, von der Buchhändlerin bis zum Papierfabrikanten bis zu einem Journalisten ist da alles dabei. Und es gibt auch zwei Figuren, die es wirklich gab. Das habe ich aber erst im Nachhinein jetzt mal recherchiert. Einen Jungen, also am Anfang ist er noch jung, ist er ein Kind. Der heißt Lothar Sieber und wird dann zum Kriegshelden, weil er ein Pilot ist, der große Taten vollbringt in diesem Reich und am Anfang eigentlich ein ganz weicher Junge ist, der sich für Schmetterlinge interessiert, fürs Fliegen natürlich auch, aber dann, das ist der Sohn dieser Buchhändlerin und kommt eigentlich aus einer sozialistisch oder ja sozialdemokratisch angehauchten Familie oder beziehungsweise sein Vater, der verstorben ist, war ein Sozialdemokrat oder jedenfalls ein Linker, ja. Und die Mutti tickt auch so und will eigentlich auch gar nicht wahrhaben, was der da in der Hitlerjugend, wo er natürlich zwangsläufig landet, da macht. Ne? Und sie glaubt da irgendwie dran, dass er da wirklich nur sich mit dem Fliegen beschäftigt, aber das ist nicht so. Und zum Schluss, also das, den gab es, wie gesagt, wirklich und der hat dann auch noch eine sehr große Rolle gespielt bei einem, ja, richtigen Himmelfahrtskommando. Habe ich auch zum ersten Mal gehört, so eine Rakete, die Natter war das, das sollte wohl den Endsieg noch sichern. Und der hat sich da freiwillig gemeldet und hat dieses Flugobjekt geflogen, auch in Wirklichkeit.
Dass man dann in ein fremdes Flugzeug hineingesteuert hat. Ist das so ein Gerät gewesen?
Da habe ich wiederum keine Ahnung.
Ach so, okay.
Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wird das jetzt auch nicht so auserzählt, aber man weiß eigentlich schon, dass der mit Sicherheit dann nicht überlebt hat, ja. Und der Konstrukteur wiederum, den gab es auch, Erich Bachem, der hat hat Arno Frank sich so ausgedacht, dass der eigentlich das mehr so zum, ja, ich habe da mal Lust, das zu bauen oder aus Interesse gebaut hat und eigentlich viel mehr Bock hatte, Wohnmobile oder Wohnwagen zu bauen. Das hat er dann nach dem Krieg auch gemacht. Ja, aber die anderen Figuren sind fiktiv. Da ist ein Kreisleiter, NSDAP-Kreisleiter dabei, der eigentlich Blumenhändler ist, also auch aus einer ganz anderen, ja, Branche kommt und da schön mit vielen tollen Blumen während der NS-Zeit sein Geld verdient und da auch in der Partei natürlich stark ist. Aber der hat auch eine ziemlich tragische Geschichte, so familiär. Also auch wirklich kein Schwarz-Weiß. Und
du hast gesagt, das hätte in dir Bewusstsein über die Familiengeschichte ausgelöst. Habt ihr in der Familie darüber gesprochen?
Wir haben nicht so richtig drüber gesprochen, aber mein Opa, der war auch Flieger, ein begeisterter Flieger, der hat ein tolles Tagebuch geschrieben und uns hinterlassen. Ich habe das noch nicht so im Detail wirklich gelesen, weil ich das noch so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Der lebt auch nicht mehr. Aber die Fragen stellen sich dann natürlich, ne? Also es geht ja da, das Fliegen ist das eine, aber wenn man im Krieg fliegt, ist man ja schuldig, ne? Also man macht ja da, man macht Dinge, die man als normaler Pilot in Friedenszeiten natürlich nicht machen würde.
Richtig.
Und die Frage stelle ich mir. Ich kenne ja meinen Opa oder habe den geliebt über alles und diese Fragen kommen dann halt auf. Was hat er für Schuld auf sich geladen oder wie ist er damit umgegangen?
Gibt das Buch dafür Hinweise für Antworten auf solche Fragen?
Es zeigt ziemlich gut, was das mit den Menschen macht, Das auf jeden Fall. Also wie es dem Lothar geht, das schafft Anno Frank sehr gut, in ihn hineinzuspüren, wie der sich verändert, wie er sich eigentlich nicht verändern will, aber was letztendlich das auch bei ihm auslöst. Mhm. Ja. 1940 ist er gerade in Paris, da schreibt er dann schöne Postkarten an seine Verlobte und da denken ja alle noch, das ist ja gleich vorbei, der Krieg ist eh schon gewonnen, das war ja irgendwie so diese Meinung. Und
während des Frankreichsfeldzugs genau, war das, glaube ich,
genau,
auch so.
Genau, da haben die gedacht, auch hier ja. Durchmarsch, mehr oder weniger. Mhm. Ne? Und dann, ja, das, na, und der wollte eigentlich ja wirklich nur fliegen, mein Gott. Ja, aber es ist dann aber auch mal über Polen geflogen, über Krakau und natürlich Auschwitz gesehen. Und dann hat sein Co-Pilot ihm da so ein paar Dinge gesagt, was da unten los ist. Der Führer baut eine Stadt für die Juden. Naja, so. Also was ist überhaupt an die Leute rangekommen? Was haben die für Informationen bekommen? Wie sind die, ja, was wollten die selber wissen? Was war überhaupt möglich zu erfahren? Das ist das zeigt er wirklich sehr, sehr gut.
Ja, deswegen finde ich auch immer wieder, sage ich auch immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen, es ist unheimlich wichtig, mit Eltern und Großeltern zu reden, beziehungsweise als Großeltern mit Kindern und Enkelkindern zu reden über das, was man so Zeit seines Lebens erlebt hat, womit ich jetzt überhaupt gar keine Gleichsetzung unserer Zeit mit dem Nationalsozialismus herstellen möchte. Aber auch unabhängig davon ist das, was jetzt zum Beispiel hier bei uns so passiert, das ist für unsere kommenden Enkel, vielleicht Urenkel, von, glaube ich, wichtiger Bedeutung.
Naja, zumal die Zeitzeugen ja wirklich wegsterben.
Ja.
Meine Oma hat zum Beispiel nie drüber gesprochen. Aber die beiden sind aus Ostpreußen geflohen. Wir waren dann nach der Wende, die ganze Familie mit meinem Opa noch mal da, wo er hergekommen ist. Also bei Gumbinnen hat er gewohnt auf so einem Bauernhof und haben uns das angeguckt. Und die jetzigen Bewohner haben uns da auch freundlich empfangen. Aber das schwingt natürlich immer in mir mit. Also das sind Dinge, ne? Wie hätte es laufen können, wenn das nicht passiert wäre? Oder was? Na, also er ist da wirklich sehr toll damit umgegangen. Also der wusste schon, dass er auch Schuld auf sich geladen hat oder überhaupt, dass das jetzt nicht irgendwie seins ist und er hat da nie irgendwie Besitzansprüche gehabt. Das war ihm schon klar. Aber er wollte uns, seiner Familie, einfach auch seine Heimat zeigen. Und das finde ich im Nachhinein toll, dass wir das teilen konnten und dass wir das gemacht haben.
Ja, ich habe da auch eine Menge aus meiner Familie rausgekriegt. Wir haben glücklicherweise drüber gesprochen. Also meine Eltern haben nicht von sich aus was erzählt, aber wenn ich Fragen gestellt habe, dann haben sie die beantwortet. Und die Familiengeschichte, insbesondere meiner Mutter, die war sehr ereignisreich, was diese Zeit anlangt.
Also das schafft er auf jeden Fall. Und ich habe in einem Interview gelesen, dass, auf jeden Fall hat sich derjenige, der dieses Buch besprochen hat, gewünscht, dass das Schullektüre wäre.
Ja.
Und wenn man in diesem Kontext oder in diesem Umfang überhaupt noch Schullektüre liest heutzutage, das weiß ich gar nicht, ob 400 Seiten da überhaupt vorgesehen sind, aber das wäre, also es würde mich wirklich wundern, wenn das jemanden nicht berührt, weil das ist, ich habe mir echt auch für das Ende sehr, sehr viel Zeit gelassen, für die letzten Seiten, die letzten 30 Seiten, da sind dann die Bombenangriffe schon so im Schwange und die Stadt bereitet sich drauf vor. Das ist auf dem Cover auch schön zu sehen, wie hier diese Rauchwolke über eine sehr idyllische Landschaft schon sich da zusammenballt. Und so ist das auch. Und man wusste natürlich, es passiert was. Die haben ja zwischendurch 1940 auch nochmal schön den Englischen Garten saniert und alles gemacht und eine Architektin da beauftragt, auch eine tolle Hauptfigur, die einen jüdischen Mann hatte, der dann auch verschwunden war oder abgeholt wurde und die den nie wieder gesehen hat. Und in ihre alte Heimatstadt zurückgekehrt ist und da eben den Auftrag bekommen hat, das da alles nochmal schön zu machen. Und dann weiß ja die Leserin, 1945, wofür eigentlich, ne?
Ja.
So, und ich habe mich auch zwischenzeitlich gefragt, was ist mit denen geworden? Gibt es eine Fortsetzung? Das ist ja auch spannend, ne? Wie geht es denen nach dem Krieg? Wie haben die sich entwickelt, die Personen?
Wie endet das Buch?
Das kann ich jetzt wirklich nicht verraten. Das hat mich total fertig gemacht.
Also wenn du sagst, man fragt sich, ob es eine Fortsetzung gibt, dann macht das den Eindruck, als ob es eben endet an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Und als
1945.
Ob man sich, ja, klar. Und man sich fragt, wie könnte das eventuell weitergehen?
Ja, es ist. Er hat auch ein schönes Nachwort geschrieben. Oder nicht ein Nachwort, aber so ein Epilog, was in unsere Zeit passt, wo dann eine Fliegerbombe gefunden wird noch. Auf jeden Fall ist es Wahnsinn. Aber das doch, also rundrum gelungenes, tolles Buch. Ja. Ich wünsche ihm ganz, ganz, ganz viele Leserinnen und Leser.
Kann man also sehr empfehlen. Ja. Und man kann es als Schulbuch sich wünschen oder als Schullektüre
wünschen.
Das können wir dann ja gemeinsam tun. Können wir ja gemeinsam tun.
Ja.
Gehst du gelegentlich ins Kino? Häufiger ins Kino?
Ab und zu. Also nicht so häufig, wie ich vielleicht könnte, aber ja.
A Zone of Interest?
Ja, das ist auch so ein, passt auch nach. Aber das ist genau wieder so ein Ding. Ich muss dafür wirklich meinen Kopf frei haben und in so einer Stimmung sein, dass ich es aushalte. Also manche Sachen halte ich auch nur aus, wenn es mir rundherum gut geht.
Also mir ging es ja nur darum, diese Parallele, Zone of Interest ist ja eigentlich auch ein Film, der Alltagsleben beschreibt.
Ja.
In diesem Fall eben des KZ-Kommandanten.
Täter.
Deswegen kam ich auf diese Parallele. Ja. Okay. Man kann aber natürlich auch, ohne dass es eine Schullektüre ist, dieses Buch lesen, für junge Menschen unbedingt zu empfehlen.
Ja, und noch dazu sage ich, Arno Frank kann toll schreiben, weil er ist Journalist. Ich finde es immer erstaunlich, wie Journalisten es schaffen, so lebendig zu schreiben, ohne dass man, also selbst die härtesten Stoffe sozusagen so zu schreiben, dass man sie lesen will. Das ist immer wieder eine tolle Erfahrung und der schafft das. Also das ist ein toller Schriftsteller.
Okay, dann lassen wir das jetzt mal so stehen.
Genau.
Wir fassen das nochmal zusammen. Das Buch ist von Arno Frank und trägt den Titel Ginsterburg. Ist erschienen bei Klett-Cotta, hat 432 Seiten und kostet 26 Euro.
So sieht's aus.
Schönen Dank für den Besuch heute zum ersten Mal.
Ja.
Wir werden hoffentlich noch viele weitere Gelegenheiten haben.
Bin
Dankeschön.
Ich sicher.
Schön. Alles Gute. Ja. Tschüss.
Danke, tschüss.